Herzlich willkommen zu Immer was los in Landau, der lokale Politik-Podcast mit Lukas Hartmann und Isabel Schirmer.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Immer was los in Landau. Leider diesmal auch ohne Isabel Schirmer, denn ich habe gedacht, ich mache mal einen Ausflug nach Kaiserslautern. Bin hier wieder in dem tollen Tonstudio unserer RPTU am Standort Kaiserslautern und sitze mit jemandem hier, mit dem ich auch schon mal durch die Königsstraße geschlendert bin. Professor Wilkomanz ist Professor an der RPTU und ich freue mich, dass du dabei bist und wir heute mal die Gelegenheit haben, über ein bisschen Verkehrswissenschaft zu sprechen.
Ja, ich freue mich auch, lieber Lukas. Mein Name ist Wilkomanz. Ich bin hier am Standort in Kaiserslautern für Verkehr und Mobilität zuständig. Ich bin hier Leiter des Instituts für Mobilität und Verkehr und eben in Lehre und Forschung tätig. Und bei den Forschungsthemen sind es eben ganz stark das Thema Mobilitätswende in all ihren Facetten. Also hin von ein bisschen von den Fahrzeugen und der Frage, mit welchem Energieträger fahren wir, aber viel stärker auch das Verhalten von Menschen und das Miteinander im Stadtraum, was eben den Verkehrsfluss und das Mobilitätsverhalten im Alltag betrifft.
Gestern Abend habe ich ein Fußballspiel gesehen, leider ein bisschen enttäuschend vom Ergebnis. Und jedes Mal, wenn ich ein Fußballspiel sehe, denke ich an die Situation, dass am Tag danach und während dem Spiel die halbe Nation ist quasi ein Fußballtrainer. Und zwar jemand, der besser ist als die oder derjenige, der da gerade im Fernsehen gezeigt wurde. So ähnlich ist das mit Verkehr auch. Ne? Alle, die mal gekickt haben, glauben, sie könnten auf dem Niveau irgendwie mitreden. Und bei Verkehrsfragen sind so alle, ja, ich kann ja Fahrrad fahren, ich kann ja Auto fahren, ich weiß, was irgendwie richtig und gut ist. Und Wissenschaft kommt manchmal ein bisschen zu kurz bei dem ganzen Thema. Umso froher bin ich, dass wir uns immer mal wieder begegnen. Ich glaube, ursprünglich mal hattet ihr in Kaiserslautern tatsächlich Landau auch eingeladen für einen kurzen Beitrag auf einem Panel oder eine Diskussion, was wir da eigentlich alles so treiben. Und seitdem sind wir uns immer wieder begegnet. Du machst was für die Metropolregion, was Verkehrsforschung so in größeren Städten angeht und Verkehrsfluss, aber auch das ein oder andere Projekt, das begleitet wird oder Veranstaltungen, die wir schon zusammen gemacht haben. Deshalb duzen wir uns auch und bleiben einfach auch dabei.
Ja, gerne, natürlich, ja. Ja, das sind natürlich viele Ebenen und viele Schichten, also von der Stadt über die Region, also die Metropolregion hat ja auch vieles vor und auch da ist natürlich das Thema Klimawandel, Mobilität, Emissionen natürlich ein wichtiges Thema, aber auch natürlich auf Bundesebene oder gesamträumlich gedacht. Wir denken nur an den B10-Ausbau, überhaupt Straßen und Infrastruktur oder Schieneninfrastruktur und die Prioritäten. All das sind Themen, über die wir schon gesprochen haben und sicherlich auch weiterhin uns austauschen werden.
Je nachdem, welche Zahlen man heranzieht, sind es jetzt so zwischen 25% und 35% Treibhausgasemissionen, die mit Verkehr zu tun haben. Da sind so Dinge dabei. Rechnet man den Bau von Autobahnen noch mit rein oder geht es jetzt nur um die Energieverbräuche? Guckt man sich das lokal an oder guckt man es sich deutschlandweit an? Aber die Befunde aller Kommissionen, die mit beschäftigt sind, sind ziemlich eindeutig. Der Verkehrsbereich ist das Sorgenkind des Klimaschutzes. Es hat sich nichts verbessert, sondern alle irgendwie gearteten Erfolge wurden aufgefressen durch mehr Verkehr, mehr Fahrten, längere Strecken, häufigere Flüge. Und da fragt man sich manchmal ein bisschen, frustriert dich das so als Wissenschaftler, der eine klare Position hat und ne, in dem Bereich forscht? Oder wie gehst du damit um?
Also es wäre natürlich super, wenn wir mal als Verkehr irgendwas hinbekommen würden, was CO2-Reduktion anbelangt. Auf der anderen Seite ist natürlich schon klar, jetzt im Vergleich zu anderen Sektoren, wie zum Beispiel Energieerzeugung oder Industrie, wo wir ganz andere Strukturen haben, ist das Thema Mobilität deswegen so schwierig, weil es ja direkt um den Menschen geht und um sein Verhalten im Alltag und die Rahmenbedingungen für seine Mobilität. Und das betrifft dann auch ganz direkt jeden, möglicherweise sogar jeden Tag. Und das ist der Grund oder einer der wesentlichen Gründe, warum es so schwierig ist, dort auch voranzukommen, auf politischer Seite, auf gesellschaftlicher Seite. Weil es eben um die Frage geht, wie wollen wir auch künftig leben und wie wollen wir unser Miteinander gestalten. Mhm. Und in dieser Hinsicht ist es natürlich schon bedauerlich, dass da nichts vorangeht. Und das ist, ich würde nicht frustrierend sagen, aber es ist schon also nicht gerade stimmungshebend. Und die Frage, wie wir da tatsächlich Erfolge erzielen können, das treibt mich natürlich sehr stark um.
Mhm. Trotzdem gibt es ja ein paar Positivbeispiele. Berlin wird immer wieder hervorgerufen, wenn es um größere Städte geht. Die letzten Jahre jetzt vielleicht nicht so, aber es gab ein paar Projekte in den Zeiten, in denen es mal voranging. Tübingen wird, glaube ich, in Südwestdeutschland immer so auch nach vorne geholt. Karlsruhe ist eine der Großstädte in Deutschland mit der besten Bewertung beim ADFC-Fahrradklimatest, wo Landau erfreulicherweise eine richtig schöne Note bekommen hat. Auch wenn ich nicht mehr zuständig bin, bin ich da mal stolz auf die Arbeit, die wir vor Ort so gemacht haben. Und wissenschaftliche Begleitung finde ich total wichtig, weil viele Mythen so in den Köpfen von Leuten stecken. Also beispielsweise gibt es mehrere Studien jetzt dazu von Kolleginnen und Kollegen von dir, dass das Einkaufsverhalten von Autofahrerinnen und Autofahrern enorm überschätzt wird im Einzelhandel und eigentlich gar nicht so viel und so oft gekauft wird, sondern mehr von Leuten, die zu Fuß oder mit dem Rad kommen. Und das verändert ja eine Perspektive. Also wenn man diese wissenschaftlichen Erkenntnisse in seine politischen Entscheidungen mit einfließen lässt und ernst nimmt und weniger so auf den Facebook-Kommentar oder den Leserbrief oder das Stammtischgeraune hört. Wir wollen zusammenarbeiten, hat der Stadtrat jetzt auch abgesegnet, bei einem Forschungsprojekt, insbesondere im Horst. Magst du uns mal kurz mitnehmen, was habt ihr da so vor und wie kam es eigentlich dazu, dass ihr auf uns gekommen seid?
Ja, ich freue mich sehr, dass da die Kooperation zustande kommt. Hoffentlich, also es geht ja noch um die Fördergelder der EU. Es ist ein EU-gefördertes Projekt aus dem Fördertopf des Interreg, der Interreg-Projekte. Und das ist ein großes internationales Konsortium, was von Irland über Belgien, Frankreich, Luxemburg bis nach Deutschland reicht. Und es geht um die zentrale Frage, wie Städte mit der Klimaanpassung umgehen. Wir müssen ja unterscheiden, es gibt ja Klimaschutz, also die Frage, wie können wir die CO2-Emissionen reduzieren und die Klimaanpassung, weil wir wissen, dass die Temperaturen steigen werden. Und die Städte müssen auch darauf reagieren und müssen Lösungen finden, wie Stadträume künftig so gestaltet werden, dass sie bewohnbar und belebbar sind und attraktiv und lebenswert sind. Wir können uns ja alle zurückerinnern an Hitzeperioden, wo man dann eben auch sich die Frage stellt, wie kriege ich nachts mein Schlafzimmer kühl? Und in dem Moment, wo wir sagen, die einzige Lösung ist noch die Klimaanlage, um überleben zu können, dann haben eben auch die Städte ihr Potenzial nicht ausgereizt, weil es eben auch darum geht, Stadträume so zu gestalten, dass wir eben keine Hitzeinseln haben, dass wir eben Abkühlung schaffen, dass wir den Straßenraum, den öffentlichen Raum neu gestalten. Mhm. Und genau damit wollen wir uns befassen, mit der Frage, wie sieht der Straßenraum der Zukunft aus unter den Bedingungen, dass durch den Klimawandel die Temperaturen sich verändern.
Wir sprachen im Vorgespräch kurz über die Wochen diesen Sommer, wo man sich fragt, werden es morgen 36 oder 38 Grad? Das waren so Tage und Wochen, wo ich mich zu Hause gefragt habe, wann kann man mal wieder eine Nacht durchschlafen? Ich wohne in einem Altbau, normalerweise ist es ganz gut im Sommer, aber wenn die Stadt sich mal so aufgeheizt hat, dass auch die Gebäude innen drin warm sind, dann gibt es auch keine Luftbewegung mehr, dann tut sich nichts, man leidet darunter und man sieht einfach, dass insbesondere schwangere, ältere Menschen, kleine Kinder, Babys unter dieser Situation am stärksten zu leiden haben. Und wenn du Klimaanlagen ansprichst, wir werden auch nicht mehr drum rumkommen, an der einen oder anderen Stelle Klimatisierung durchzuführen. Ich sag mal Seniorenheime und Kindergärten. Aber man darf, glaube ich, nicht verhehlen und ignorieren, dass das auch eine sozialpolitische Frage sein wird. Es wird so ähnlich sein wie beim Verkehr. Wir wissen, dass viele Sozialwohnungen an vielbefahrenen Straßenzügen liegen. Und die Wohnungen, die wahrscheinlich am letzten gedämmt werden, die am längsten an Klimaanpassungsmaßnahmen angeschlossen werden, die als letzte klimatisiert werden, sind die, die von armen Menschen bewohnt werden. Deshalb Klimaanpassung, Riesenfrage, die uns beispielsweise auch bei so Umbauten total interessiert. Also Königsstraße, wir standen schon zusammen dort. Es war eins meiner wichtigen Ziele bei diesem Projekt, dass wir am Ende genauso viele Bäume dort pflanzen, wie wir Parkplätze haben. Die große Frage des Stadtumbaus nach zwei Generationen autozentrierter Stadt Entwicklung. Wie kriegen wir das hin? Weil wir wissen, die Verdunstungskühle von Bäumen, die Beschattung des öffentlichen Raums, auch das Kleinklima vor Ort profitiert davon. Wir wissen aber auch, die Standfläche eines Baumes ist ungefähr die 15 Quadratmeter, die ein Parkplatz braucht. Und das sind dann so die Konflikte, mit denen wir uns beschäftigen. Ist das ein Landauer Spezifikum oder würdest du sagen, der du ein bisschen rumkommst, da beschäftigen sich auch andere mit?
Es ist natürlich ein besonderes Thema oder besonders intensives Thema in Städten, die eben klimatisch benachteiligt sind. Und während der Oberrheingraben ja in der Vergangenheit mit von der badischen Sonne verwöhnt und so, wir kennen die Sprüche ja, als vorteilhafter Standort wahrgenommen wird, ist es einfach der Standortnachteil der Zukunft. Und deswegen, es betrifft alle Städte, aber es betrifft Städte, die eben in besonders heißen klimatischen Zonen liegen, eben besonders. Das sind also nicht nur Mannheim-Ludwigshafen, sondern eben auch Karlsruhe und Landau. Und man kann es vielleicht ganz plastisch machen. Ich habe mal einen sehr schönen Beitrag von dem Klimaforscher gehört, der sagt, also wer heute im August gerne Urlaub in Tunesien macht, der weiß, wie die Sommer 2080 plus im Oberrheingraben sein werden, nämlich mit Tageshöchsttemperaturen über längere Hitzeperioden von 50 Grad und mehr. Mhm. Und wenn wir heute über die 36 und 38 Grad stöhnen, diese zusätzlichen Hitze, also diese 50 Grad, sind eben dann an der Grenze dessen, was Menschen eben gesund überleben können. Also da geht es wirklich auch nicht nur um Convenience und die Frage, wie können wir komfortabel leben, sondern überhaupt die Frage, wie unser Raum in Zukunft eben in der langen Perspektive überhaupt als Lebens- und Wirtschafts- und Wohnstandort attraktiv bleiben kann.
Dann hoffen wir mal darauf, dass unser Projekt förderungswürdig ist. Wir sind ja auch ein bisschen eingesprungen, darf man sagen, weil eine andere Kommune das Projekt leider aufgrund der Haushaltslage nicht fortsetzen konnte. Wir haben es jetzt ein bisschen umgestrickt für uns, dass, wenn alles gut geht, die Stadt Landau sogar dann mit einem kleinen Plus rauskommt und trotzdem das Projekt umsetzt. Und das ist mir total wichtig. Wenn unsere RPTU und die Forschung dort Unterstützung braucht, dann sollten wir da sein als Städte, also sowohl als Kaiserslautern als auch als Landau. Und es hat mich einfach gefreut, dass da der Stadtrat in der Mehrheit mitgegangen ist. Kritische Stimmen gab es, aber sei es drum.
Wir freuen uns auch und ich muss auch wirklich bewusst sagen wir, weil das natürlich nicht nur die Mitarbeitenden am Institut für Mobilität und Verkehr, sondern wir haben noch zwei Kollegen mit dabei. Das ist einmal der Detlef Kurt mit dem Thema Stadtplanung, vom Lehrstuhl für Stadtplanung, der sich eben auch um die Themen Stadtgestaltung kümmert. Und wir haben den Kollegen Sascha Henninger noch mit dabei, der eben sich um die Themen Mikroklima kümmert, eben der auch hier mit Modellen und Expertise dann die Projekte und unsere Arbeit dann unterstützt. Und gemeinsam zu dritt wollen wir mit der Stadt Landau dann eben schauen, was wir da für Möglichkeiten haben, was wir für Hebel haben und welche Wirkung wir erzielen können.
Und das Ziel, das wir uns ausgesucht haben, ist vor allem der Horst, also ein Gebiet, in dem wir die nächsten Jahre ja einiges machen werden und das vielleicht einige Jahrzehnte einfach ein bisschen zu kurz gekommen ist. Da passt es, glaube ich, auch gut, dass man dann, wenn man schon was verändert, es möglichst sinnvoll, progressiv, langfristig verändert. Mir ist das vor ein paar Jahren mal begegnet, dass Robert Habeck gesagt hat, hier eine Tochter, die jetzt geboren wird, hat eine Lebenserwartung von 100 Jahren. Kann man sich ja überlegen, ne? Also ein Kind, das heute geboren wird, wird das Jahr 2100 höchstwahrscheinlich erleben. In der Welt, in die wir gerade schaffen oder die wir gerade nicht verhindern können. Also wir beschäftigen uns jedenfalls damit und ich bin gespannt. Über das Forschungsprojekt werden wir, glaube ich, wenn wir noch ein bisschen weiter sind, nochmal gesondert reden. Vielleicht auch gerne mit ein, zwei der Kolleginnen und Kollegen, die daran mitwirken.
Ja, gerne. Im Jahr 2026 soll es dann hoffentlich praktisch losgehen. Wir drücken jetzt die Daumen, dass wir unter der Konkurrenz auch anderer Forschungsanträge eben erfolgreich sind.
Und das wäre das erste Mal, dass wir EU-Geld nach Landau holen. Also auch eine gute Sache, wenn das gelingt, für zukünftige Förderanträge. Wir hatten uns vorgenommen, einmal ein bisschen über die Model-Split-Untersuchung zu sprechen. Ein Thema, das ich total spannend finde. Du korrigierst mich gleich, du bist tiefer im Thema drin, aber die Kolleginnen und Kollegen der Technischen Universität Dresden bieten das alle 5 Jahre an. Groß angelegte Forschung, wo, also in Landau sind es zumindest 1000, ich weiß nicht, wie viele es in anderen Städten sind, 1000 Bürgerinnen und Bürger befragt werden im Laufe eines Jahres und zwar nicht von wegen, wie glaubt ihr euch verhalten zu haben, sondern alle werden gefragt, hey, wie hast du dich denn heute oder die letzten 24 Stunden fortbewegt? Welche Wege hast du zurückgelegt? Welche Strecken? Mit welchem Verkehrsmittel? Also bist du zu Fuß gegangen? Hast du ein ÖPNV benutzt? Bist du Auto gefahren? Und. Und aus diesem Gesamtbild, das so entsteht, gibt es einmal eine Vergleichbarkeit in der jeweiligen Stadt. Wenn man da alle 5 Jahre mitmacht, kann man natürlich vergleichen, hey, wie war es denn vorher? Und es gibt aber auch die Möglichkeit, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Städte ein bisschen miteinander zu vergleichen. Landau hat zum ersten Mal 2018 mitgemacht, hat jetzt zum zweiten Mal 2023 mitgemacht. Also das nächste Mal wäre dann 2028. Das ist ein großer Zeitraum, aber man kann dann mal auch die ein oder andere Veränderung beobachten. Habe ich was vergessen?
Nein, also das ist unser Mobilitätsbarometer, um zu schauen, wie die Stadtgesellschaft eben in Hinblick auf ihr Verkehrsverhalten tickt, welche Verkehrsmittel sie nutzt, wie sich eben auch die Reiseziele, die Fahrtweiten verändern. Und letztendlich kann man das auch alles wieder unter dem CO2-Thema anschauen. Man kann aber das auch eben als generellen Index für Lebensqualität in der Stadt sehen, wenn man es an sich anschaut, wie das Miteinander der Verkehrsmittel dort funktioniert.
Ich habe als Verkehrsdezernent damals noch viele Jahre auch kommuniziert, im Binnenverkehr hatten wir schon eine Mehrheit der zurückgelegten Verkehrswege mit dem Umweltverbund, also dem, wo ihr sagt, wo wir sagen, das sind Fußverkehr, Radverkehr und ÖPNV. Das waren damals 61% zu 39%. Wenn man auf die Verkehrsleistung schaut, ist es dann wiederum ein bisschen anders. Also, ne, wenn ich zur Arbeit gehe, habe ich 600 Meter. Also wäre in dieser Kategorie Strecken bis 1 Kilometer in dieser Studie. Heute sind wir mit dem Auto, darf ich vielleicht sagen, nach Kaiserslautern gefahren. Da kommen ein paar mehr Kilometer zusammen, als wenn ich irgendwie 30 Mal zur Arbeit laufe. Welche Rolle spielt denn so, wenn du unterschiedliche Städte anguckst, spielen die unterschiedlichen Verkehrsmittel so im Schnitt in Deutschland?
Da möchte ich zuerst nochmal diese beiden Begriffe klar definieren. Also das, was häufig als Modal Split bezeichnet wird, ist der Anteil der Verkehrsmittel an den Wegen. Und zwar unabhängig von der zurückgelegten Distanz. Und da hat man dann diese prozentuale Aufteilung, wo du ja auch eben die Zahlen für Landau genannt hast. Und das Zweite ist eben die Verteilung nach der Verkehrsleistung, also den zurückgelegten Kilometern. Und da haben wir natürlich genau den Effekt, Fußwege und Radwege sind relativ kurz. Die kommen dann bei den Kilometern in Summe auf wenig Kilometer. Und wir haben dann durchaus um die 70% der Kilometer, die mit dem Auto zurückgelegt werden oder etwa 3/4. Das ist jetzt regional und lokal mitunter unterschiedlich. Und genau diese Kilometer sind aber die CO2-relevante Zahl, weil natürlich die Emissionen pro Kilometer entstehen und nicht pro Weg. Und deswegen muss man immer beide Effekte oder beide Größen sich anschauen, um das Gesamtbild zu haben. Und bezogen auf die Modal-Split-Erhebung müssen einem auch noch zwei Sachen klar sein. Einmal muss wissen, das ist eine Stichprobenerhebung. Da hat es ja gesagt, etwa 1000 Personen. Das heißt, wir haben dort Unsicherheiten, das schwankt. Und wenn man Zeitreihen anschaut, muss man immer auch bedenken, dass eben Werte eben etwas darüber und darunter liegen können und wir dann eine gewisse statistische Unsicherheit haben. Wir haben aber auch noch den Effekt, dass wir eben das Mobilitätsverhalten an Stichtagen erheben. Also jede Person berichtet über einen Tag. Und bei 1000 Personen sind es natürlich unterschiedliche Tage. Aber wir haben immer an diesem einen Tag auch eine bestimmte Rahmenbedingung, zum Beispiel das Wetter. Und es gibt einfach Sommer, die sind sehr angenehm zum Radfahren über Wochen. Und dann erleben wir, dass die Menschen auch viele Radwege berichten. Und wir haben eben dann auch Tage, wo es eben sehr stark regnet oder wo es zu heiß ist zum Radfahren. Und auch diese Einflüsse haben wir drin in diesen Mobilitätserhebungen. Und noch die zweite wichtige Sache, die man eben wissen muss, ist, es ist eine Befragung von Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Landau. Und deswegen kann das Verhalten der Bewohner der Stadt damit aufgezeichnet werden. Was dort nicht enthalten sind, sind die einpendelnden Berufstätigen oder Personen, die zum Einkaufen aus Freizeitzwecken oder anderen in die Stadt kommen. Die sind dort nicht enthalten und diesen Teil, der ist natürlich für die Stadt ganz essentiell, weil ob diese Personen mit dem Fahrrad, mit dem Auto oder mit der Bahn ankommen, ist ganz entscheidend für das, was in den Straßen von Landau erlebt werden kann. Und deswegen ist an und für sich der Fokus, wenn wir mal verkehrsplanerisch das anschauen, der Erhebung zu klein, um das gesamte Mobilitätsverhalten Mobilitätsverhalten in der Region und auch in der Stadt Landau zu verstehen, aber es ist ein ganz wertvoller Baustein, um insbesondere in den Zeitreihen zu schauen, wie eben die Stadt Bevölkerung sich verhält und auch letztendlich kann man daraus ableiten, welche Bedarfe es gibt und wo gehandelt werden sollte im Hinblick auf Mobilität.
Also wenn die Daten beispielsweise 2024 erhoben worden wären, wäre sein Punkt gewesen, es war ein relativ regnerisches Jahr, da muss man noch ein bisschen das mitbedenken bei der Bewertung und Analyse der Daten. Ne?
Definitiv.
Viele Regentage, anderes Verhalten.
Definitiv. Und wir haben natürlich in den letzten Jahren auch Einflüsse, zum Beispiel durch die Corona-Pandemie. Mhm. Und wenn wir uns jetzt, also in dem Fall haben wir das Glück, dass das vor und jetzt heute oder relativ nach der Pandemie war. Aber in den Zeitreihen haben wir im Moment eine riesige Verunsicherung, eben wie man die Daten interpretieren kann, wie kann man die Corona-Jahre verstehen und welche Effekte ergeben sich aus den Folgejahren, weil auch dort ja Menschen ihr Verhalten verändert haben, zum Beispiel sich vielleicht ein elektrisches Fahrrad, ein Pedelec angeschafft haben und das jetzt auch weiterhin in der Garage steht und vielleicht auch genutzt wird. Also es gibt natürlich auch diese Triggerpunkte und all das spielt dann eine Rolle in den Daten, die wir uns anschauen.
Da haben wir ja auch aus dieser Model-Split-Untersuchung einige spannende Informationen. Beispielsweise war es so, dass 2018 83% der Landauerinnen und Landauer ein muskelangetriebenes Fahrrad hatten, aber nur 7% hatten ein E-Bike. Ne? Also ist immerhin jetzt 6 Jahre her, 7 Jahre sogar. Aber 90%, 9 von 10 Landauerinnen und Landauer hatten ein Fahrrad zumindest irgendwie zur Verfügung. Jetzt ist es so, 2023 sind es nur noch 72%, die ein Muskelfahrrad haben, also 10 Prozentpunkte weniger. Aber der Anteil der Leute, die ein E-Bike haben, sind auf 24% hoch. Also von 7 auf 24%, mehr als eine Verdreifachung. Das sind dann so Daten, von denen du sagst, da muss man wissenschaftlich interpretieren, da kann man nicht einfach sagen, das ist jetzt so und da lohnt sich kein weiteres Wort zu.
Ja, genau. Und das, man muss auch noch eben bedenken, ein Fahrrad ist nicht ein Pedelec ohne Motor und umgekehrt. Wir reden von zwei völlig verschiedenen Verkehrsmitteln. Und das eine Viertel der Landauer Bürger, die so ein Pedelec besitzt, weiß, wovon ich rede. Es ist einfach was völlig anderes, ob ich im Stadtverkehr mit einem Pedelec fahre, ob ich an der Ampel eben Tretunterstützung habe, ob ich eben dann mich auch entscheide, plötzlich längere Strecken zurückzulegen, weil das angenehmer ist und ein ganz anderes Fahrgefühl ergibt wie jetzt mit dem Bio-Fahrrad, also dem muskelkraftbetriebenen Fahrrad. Und insofern haben wir da nicht nur eben eine Motorisierung der Fahrradflotte, sondern wir haben jetzt plötzlich ein neues Verkehrsmittel im Stadtverkehr, was aber auch eben andere Rahmenbedingungen bietet. Das sieht man sofort, wenn man eben zum Beispiel gemeinsame Geh- und Radwege haben, wo Pedelecs dann mit 25 km/h neben Schulkindern oder Müttern mit Kindern entlangfahren und wir sie zwingen, auf den gemeinsamen Weg dann gemeinsam miteinander auszukommen. Was die Anforderungen an das, ja, es ist für beide natürlich unangenehm und es ist für beide auch nicht zielführend. Das verändert natürlich auch Entscheidungen, die jetzt die Infrastruktur und eben die Ausgestaltung einer Stadt betreffen. Und insofern ist dieser Shift, also er ist bemerkenswert und ich finde ihn ganz toll. Es ist eine Riesenchance für die Stadt und die Region. Aber es gilt eben auch, das richtig dann in entsprechenden verkehrsplanerischen Konzepten umzusetzen, diese Anforderungen der Pedelecs dann denen gerecht zu werden.
Was da, glaube ich, spannend ist, ist, dass die Reichweite sich ja krass erhöht. Also immer wieder habe ich angeboten, ich fahre mit jemandem um die Wette von Herxheim nach Landau, das sind so 10 Kilometer. Da haben wir mit der Nachbarkommune Herxheim dann tatsächlich über die Feldwege einen durchgängig asphaltierten, in einer sehr guten Qualität nun verfügbaren Radweg gebaut, teilweise als Fahrradstraße ausgewiesen. Und mein Angebot war, wir fahren um die Wette, morgens zur Rush-Hour, ich mit dem Rad und jemand anderes mit dem Auto und unser Ziel ist das Landauer Rathaus. Ich habe noch nie jemanden gefunden, der mit mir um die Wette fahren möchte. Also wenn da draußen jemand ist, ich bin immer noch dazu bereit. Ich glaube, wir kommen ungefähr gleich schnell an, obwohl man mit dem Auto 130 fahren könnte auf Teilen dieser Strecke, also wenn man die Autobahn nimmt, ne, und ich ja nur bei 25 und dann regelt das Bike irgendwie runter. Sind das so Vorteile des Radverkehrs, die man, glaube ich, bedenken muss, ne? Unabhängiger zu sein, weniger im Stau zu stehen, aber auch ein bisschen Natur, Gesundheit etc.?
Also die Zahlen sind ganz eindeutig. Es gibt eine sehr schöne Untersuchung, die eben aufzeigt, ab welcher Entfernung das Auto wieder konkurrenzfähig mit dem Fahrrad ist. Und das ist natürlich lokal sehr unterschiedlich. Es hängt sehr stark von den Wegebeziehungen ab. Aber man kann im Mittel sagen, von den Höhenmetern, genau, auch von der Autoinfrastruktur und natürlich vor allem auch von Staus in der Rushhour. Aber im Mittel ist es so, dass das Fahrrad vom Auto etwa nach 7 Kilometern erst wieder eingeholt wird. Mhm. Auf den ersten 7 Kilometer ist man mit dem Pedelec einfach im Mittel schneller wie das Auto. Mhm. Und das machen sich viele Leute eben auch nicht klar. Man hat ja, also mit dem normalen Fahrrad ist die mittlere Weglänge etwa 2,5 Kilometer. Mhm. Ab so 3-4 Kilometer nimmt die Radnutzung deutlich ab. Und beim Pedelec ist das eben anders. Wenn man dann das Pedelec hat, merkt man plötzlich, 4 oder 5 Kilometer sind mit dem Pedelec überhaupt kein Problem, wenn die Stadt dann geeignete Wege zur Verfügung stellt, wo man bequem und komfortabel und vor allem sicher fahren kann. Mhm. Und diese Veränderung, die muss man erstmal auch als Nutzer wahrnehmen und dann kann man eben auch sein Mobilitätsverhalten auf diese neuen Möglichkeiten abstimmen. Mhm. Und das muss jeder individuell für sich entscheiden, natürlich, ob das für ihn attraktiv ist.
Völlig zu Recht hast du vorhin übrigens angemerkt, dass natürlich nur Landauerinnen und Landauer befragt wurden. Für Landau gilt das natürlich insofern, dass die Arzheimer, die Dammheimer, die Queichheimer, die Mörlheimer, die Mörzheimer, die Gottramsteiner, die Nussdorfer und irgendwen habe ich gerade vergessen, alle befragt wurden, Wolmesheim habe ich vielleicht vergessen, unverzeihbar. Also die wurden befragt, weil sie Teil des Stadtgebietes sind. Ja. Das sind alles Dörfer, die maximal 5 Kilometer von der Innenstadt entfernt liegen. Aber Leute, die im Landkreis wohnen, beispielsweise nicht. Aber für alle, die in der Stadt wohnen, ist das eine Distanz, wo eine einfache Strecke das Fahrrad mindestens konkurrenzfähig, wenn nicht gar überlegen ist. Und dann kommt es auf die Infrastruktur und das Verhalten der Menschen an, ob man sie nutzt.
Genau, also es will oder kann auch nicht jeder das Fahrrad nutzen. Man braucht ja auch gewisse Voraussetzungen. Es gibt natürlich auch Wege, wo man zum Beispiel Gepäck hat. Also wer mal im Baumarkt Zementsäcke gekauft hat, ja, ich habe das mit dem Lastenrad inzwischen ausprobiert, das geht. Ja. Aber da ist das Auto vielleicht auch einfach die vernünftigere Wahl. Aber wir erleben ja häufig, dass Personen dann eben nicht mit dem Fahrrad sagen, weil sie sagen, ich fühle mich unsicher damit im Kfz-Verkehr, vor allem außerorts, wenn man von den Stadtdörfern dann in die Stadt fährt. Ich fühle mich unsicher, ich will das nicht machen. Dann ist die Frage, welche Infrastruktur brauchen wir? Mhm. Und wenn wir uns dann mal anschauen, wie perfekt wir die Kfz-Straßen ausgebaut haben und welche enormen Finanzmittel wir dafür aufgewendet haben und wir auf der anderen Seite sehen, wie schwierig wir uns tun, mal einen 6-stelligen Betrag für eine Radinfrastruktur zu investieren und wir darüber lange ermüdende politische Diskussionen brauchen. Den Straßenbau hat niemand in Frage gestellt. Mhm. Und auf der anderen Seite muss ja auch klar sein, dieser Radweg, der hat auch eine soziale Komponente, weil er eben auch für die Menschen, die sich kein Auto leisten können oder wollen, und das sind immerhin 10% ja der Landauerinnen und Landauer, dass auch diese Menschen eine adäquate Mobilitätsoption erhalten. Die haben sie auf der einen Seite vielleicht mit dem ÖV, aber der ÖV deckt ja auch nicht zu jeder Uhrzeit und auf jeder Relation ab, was man benötigt. Und da ist das Fahrrad als schnelles, flexibles Verkehrsmittel nahezu unschlagbar.
Die Haushalte, die einen Pkw haben oder nicht haben, ne, ist eindeutig mit ihrer ökonomischen Situation zusammenhängend. Also klar, es gibt irgendwie vielleicht so eine Gruppe an Ökobürgertum, die ganz bewusst kein Auto haben und ihr Leben einfach so organisieren oder es einfach nicht brauchen. Aber auch diese Klientele haben in der ländlichen Region oft ein Auto pro Haushalt, während Menschen mit einem sehr niedrigen ökonomischen Status einfach das Geld nicht haben dafür. Ich habe immer gesagt, so 200 bis 500 € braucht man im Monat für ein Auto, wenn man mal alles fair und sauber aufrechnet. Das ist eine Menge Geld, das man erstmal haben und ausgeben muss. Und wenn man Landau anschaut, dann ist es so, dass heute, du hast es gerade gesagt, 12% der Haushalte kein Auto haben. 5 Jahre zuvor waren es nur 8%. Also eine Veränderung von 4 Prozentpunkten innerhalb von 5 Jahren, wo Leute sagen, nee, also ich kann mein Leben ohne Auto bestreiten. Glaubst du, das ist irgendwie mehr als in anderen Städten oder ist das deutschlandweit so eine Entwicklung, die man sehen kann?
Das ist sehr schwierig vergleichbar. Also in Berlin innerhalb des Innenstadtrings hat ein Drittel bis die Hälfte der Haushalte keinen eigenen Pkw. Naja, dort sind
was
wir noch
immer
Großstadt.
Auch noch total viel ist,
was
oder?
Wahnsinnig,
also ich meine, Berlin,
ist, ja.
Ich bin in Berlin und nie Auto gefahren, aber.
Ja, es ist sehr viel und wir haben natürlich dann auch Städte, ich sage jetzt mal, die perfekte Autorahmenbedingungen haben, wo es sinnig ist, auch ein Auto zu besitzen, weil einmal vielleicht auch die Alternativen, die sicheren und komfortablen fehlen. Insofern, also der Trend geht ja gegen den langfristigen Bundestrend, wo die Motorisierung immer weiter angestiegen ist und auch heute noch ansteigt. Also wir brauchen immer mehr Autos für unsere Mobilität und deutschlandweit sind es pro Jahr etwa 500 bis 600.000 zusätzliche Autos. Jetzt kann man natürlich sagen, die Bevölkerung wächst vielleicht auch etwas und die Bevölkerung verschiebt sich etwas, aber es ist trotzdem eine Zunahme über viele Dekaden und dass in Landau sich dies jetzt in die andere Richtung entwickelt, ist ein Echo auf Verkehrspolitik. Und da können wir uns andere Städte angucken, wie Freiburg im Breisgau, wo ja der Model Split-Anteil des Autos sehr gering ist an den bindenden Wegen und wo wir auch zum Beispiel deutlich hohe Anteile von Personen ohne eigenen Pkw im Haushalt haben.
Die fairerweise aber auch eine Straßenbahn beispielsweise haben, also wo man so Mitteldistanzen anders zurücklegen kann als beispielsweise in
Drum, es ist schwer vergleichbar.
Ja.
Aber was man auch sagen muss, eine wesentliche Voraussetzung, um die Anzahl der autofreien Haushalte zu erhöhen, ist ein adäquates Angebot an Carsharing. Mhm. Also die Möglichkeit, ich besitze kein Auto, aber wenn ich mal eins brauche, kann ich mir jederseits eins auch eben ausleihen. Und da braucht man jetzt nur ganz nah über den Rhein gucken. Karlsruhe ist die Hauptstadt des Carsharings. Und wenn ich mich nicht irre, hat inzwischen jeder achte Bürger in Karlsruhe eine Carsharing-Mitgliedschaft bei hoher Motorisierung. Mhm. Aber was man eben los wird, sind diese Zweit- und Drittmotorisierungen. Also wir gewinnen plötzlich massiv Platz im Stadtraum. Die Leute sind genauso mobil, wie sie vorher sein konnten. Wir schaffen aber mit wenigen Carsharing-Fahrzeugen dann ganz viel Mobilität, die eben gewünscht ist, mit dem Auto dann noch abzuwickeln, ohne den ganzen Stadtraum mit eigenen privaten PKWs vollzustapeln.
Wenn ich mir unsere Daten von 2018 und 2023 anschaue, dann fallen mir noch zwei Sachen bei dieser Autoquote auf. Das eine ist, mehr Personenhaushalte mit Kindern, also Familien mit Kindern, haben relativ starken Auto. Also da haben nur 5% keins. So. Aber die Zahl an Familien, die nur ein Auto hat, ist in dem Zeitraum um 10% gestiegen, während die zwei und mehr Pkw-Haushalte um 10% abgenommen haben. Also ich würde zumindest diesen Datenpunkt interpretieren, die haben immer noch ein Auto, aber sie haben weniger oft zwei oder mehr Fahrzeuge, also reduzieren sich und entweder haben sie ein Lastenrad oder sie machen Carsharing oder sie haben eine ÖPNV-Zeitkarte. Also sie organisieren einfach ihr Leben anders. Viele haben noch ein Auto und trotzdem ist ja die Zahl an Autos dann gesunken in so einer Stadt, was einfach für uns bei der Stadtentwicklung, bei dem Thema Parken, Neuorganisation von Flächen, Klimaanpassungsmaßnahmen ein Riesenthema ist.
Ja, und es geht ja da wahrscheinlich nicht darum, dass Menschen irgendwie auf das Auto verzichten und es als Verzicht erleben, sondern dass sie sich die rationale Frage stellen, benötige ich dieses zweite Auto und lohnt sich das für mich im Alltag und ist es auch die beste Möglichkeit, mein Geld zu investieren, dieses zweite Auto ja auch vorzuhalten und all diese lästigen Dinge, die man mit Autos machen muss, zum TÜV fahren, zu Reparaturen und was weiß ich was, all dies auch auf sich zu nehmen. Und es ist ja schön, wenn die Stadt, die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Landau feststellen, die Alternativen sind so gut, dass man auf diese zusätzliche Motorisierung einfach verzichten kann und dabei keinen Verzicht erlebt, sondern möglicherweise sogar schneller, attraktiver, gesünder, kommunikativer und sozialer in der Stadt unterwegs ist. Also die Vorteile dann spürt und sich letztendlich nur rational verhält.
Und dazu passt vielleicht mein letzter Punkt für diesen Themenbereich. Die Ein-Personen-Haushalte ab 65, ne, also alleinstehender Senior, alleinstehende Seniorin, sind von 15% auf 31%, die kein Auto haben.
Ja, also wir haben bundesweit den Trend, wie ich ihn beschrieben habe. Und der ist auch in den letzten 20, 30 Jahren sehr konstant, dass eben hier die Alten mit einem anderen Mobilitätsverhalten in den Ruhestand gehen. Umso bemerkenswerter ist, wenn auch da in Landau jetzt der Trendwende erreicht ist und die Anzahl der PKWs auch unter den Senioren sinkt. Das kann eigentlich nur heißen, dass eben die Alternativen gut genug sind und es attraktiv ist, auch mit Bus, mit dem Fahrrad oder zu Fuß sich dann fortzubewegen.
Das hängt vielleicht zusammen mit der sehr erfreulichen Information, dass wir um 6 Prozentpunkte mehr ÖPNV-Zeitkarteninhaberinnen und Inhaber haben. Von 12 auf 18%. Ich würde sagen, das ist nicht unbedingt nur der Landau-Takt, also unser Bussystem, das neu organisiert wurde, sondern es ist wahrscheinlich ein Deutschland-Ticket-Effekt.
Ja, da kommt vieles zusammen. Also das Deutschland-Ticket ist natürlich wirklich ein Grund, mal darüber nachzudenken, ob man mit dieser ÖPNV-Eintrittskarte sich leisten kann und möchte und welchen Nutzen es bringt. Und für viele ist es ja, die sowieso mit dem ÖV gefahren sind, erstmal eine enorme Kostenersparnis und eine Vereinfachung, weil man jetzt plötzlich den ÖV nicht nur auf bestimmten Strecken zum Beispiel nutzen kann oder in bestimmten Zonen und Regionen, sondern einfach das Generalabonnement hat, wie es die Schweizer dann nennen. Und auf der anderen Seite gibt es eben viele Personen, die sich dann überlegt haben, also wenn das so günstig und so attraktiv ist, sich das zusätzlich anzuschaffen. Und das verändert auch wieder Mobilität, weil in dem Moment, wo die Kaufentscheidung getroffen ist, man plötzlich ganz anders an der Haltestelle wartet oder eben dann die Frage Zündschlüssel oder Deutschlandticket, dann verändert sich das Verhalten und man passt sich entsprechend an, weil man muss es ja sagen, der ÖV ist, wenn man mal die Eintrittskarte hat, doch in vielen Fällen viel attraktiver, als man sich das als Autofahrer eingestehen möchte und man immer gleich den Zündschlüssel greift, wenn man das Haus verlässt.
Wenn er denn funktioniert. Also Strecken müssen halt verfügbar sein, Züge müssen fahren, Busse müssen da sein. So ein Beispiel, was wir in der Region haben, ist ja nach Speyer zu kommen. Ne? Es sind irgendwie 30 Kilometer, ist jetzt echt nicht die Welt, aber mit dem ÖPNV ein bisschen kompliziert. Besser geworden, weil es jetzt einen Direktbus gibt seit wenigen Jahren. Aber da davor musste man irgendwie mit dem Zug nach Neustadt, von Neustadt nach Schifferstadt, von Schifferstadt nach Speyer. Also es war eine halbe Weltreise. Aber wenn es verfügbar ist, und da haben wir beispielsweise in Landau unser Stadtbussystem umorganisiert, man erreicht jeden Punkt der Stadt mit einmal umsteigen. Und ich kenne einige Leute, die wohnen auf der Wolmesheimer Höhe, die fahren umsteigefrei ans andere Ende der Stadt, zum Hallenbad, zu unserem Laola, weil es dort jetzt einen umsteigefreien Bus gibt. Ne, da steigt man einmal ein, man geht mit den Kindern schwimmen und fährt damit nach Hause. Und solche Angebote sind sicherlich ein Teil. Aber das Deutschland-Ticket, da freue ich mich echt, dass du das sagst, dass das so eine Geldersparnis ist. Die Debatte ist ja in manchen Kreisen eine ganz andere. Und da wird vergessen, dass vor dem Deutschland-Ticket viele Menschen einfach 100, 130, 150 Euro für ihre Monatskarte bezahlt haben. Teilweise für eine Strecke oder für irgendwie Hamburg oder für Berlin, aber nicht deutschlandweit. Und ich bin so einer der Solidaritäts-Deutschland-Ticket-Inhaber. Also ich glaube nicht, dass ich meine Euros, die ich da reinstecke, ausreize. Aber dass ich in der Stadt bin und einfach in den Bus oder in eine Bahn einsteigen kann, ohne mir darüber Gedanken zu machen, muss ich jetzt 3 Waben fahren oder 5? Ist es dieses Preissystem oder jenes? In welchem Verkehrsverbund bin ich denn gerade? Das ist für mich ein so großer Benefit, dass ich das einfach total gut finde und mich super gefreut habe, dass wir da 6 Prozentpunkte hoch sind.
Ja, also diese plus 50%, kann man ja auch sagen, die sich jetzt entschieden haben, hier eine ÖV-Zeitkarte zusätzlich zu kaufen, das ist natürlich auch für so eine Stadt wie Landau ist das eine große Sache. Und ich würde mal sagen, das ist vielleicht auch noch nicht Ende der Fahnenstange, weil gerade die Veränderung, also die Verbesserung des ÖVs innerhalb der Stadt und dies zusätzliche, das neue Ticket, das wirkt ja mittelfristig erst. Also es gibt die natürlich sofort sagen, das bringt mir einen Vorteil, ich kaufe das, ich habe da lange drauf gewartet. Aber es gibt ja dann auch diejenigen, die das erstmal beobachten, die dann Meinungen und Erfahrungen abwarten und dann das vielleicht mal ausprobieren und sich entweder überzeugen lassen oder nicht. Also insofern würde ich auch erwarten, dass in den kommenden Jahren, wenn das ÖV-Angebot von gleichbleibender Qualität ist oder noch besser wird, dass dann auch die Zahl der Deutschland-Ticket-Besitzer zunimmt und auch die ÖV-Nutzung dann in der Stadt entsprechend zunimmt. Und was du sagst, ist eben auch, also das empfinde ich auch als einen der ganz großen Vorteile, nie wieder über ein Tarifsystem in anderen Städten in Deutschland nachdenken zu müssen, sondern einfach nur zu wissen, das ist Nahverkehr, ich kann hier einsteigen, ich darf hier machen, was für mich gut ist, ohne irgendwie Angst haben zu müssen, dass man sich da am Ticketautomat blamiert hat und irgendein Ticket gezogen hat, was vielleicht in dem Fall nicht gültig ist.
In den Verkehrswissenschaftler- und Verkehrspolitikerinnenkreisen spricht man ja auch spöttisch vom Heiligen Römischen Reich deutscher Verkehrsverbünde. Diese Kleinstaaterei, es ist wirklich furchtbar. In Rheinland-Pfalz geht's noch, den Verkehrsverbünden, aber in Baden-Württemberg beispielsweise ist das so ein Durcheinander. Das Deutschland-Ticket ist eine Riesenerrungenschaft und zwar bei dieser Frage. Ja. Die Preisfrage ist aus meiner Sicht immer eine nachgeordnete gewesen. Auch da, das ist toll, mit einigen Problemen. Aber die werden wir nicht lösen und nicht vertiefen. Was wir aber vielleicht noch besprechen können, unsere Zeit läuft uns davon, diese Verkehrsmittelwahl nach Verkehrsaufkommen und nach Verkehrsleistung, dass das vielleicht noch ein Ticken klarer wird. Verkehrsmittelwahl, ich bin heute Morgen mit dem Fahrrad zum Rathaus gefahren und dann sind wir von dort aus mit dem Auto nach Kaiserslautern. Sprich, ich habe heute zwei Wege zurückgelegt nach dieser Erfassung. Einen unter einen Kilometer mit dem Rad und dann eben die Strecke in der Kategorie, glaube ich, über 20 Kilometer mit dem Auto. So würde man das dann erfassen. Das eine ist die Verkehrsleistung, die Kilometerzahl, und das andere ist, wie oft habe ich das eine benutzt und wie oft das andere.
Ganz genau, ja. Üblicherweise legt eine Person im Mittel drei Wege am Tag zurück. Da gibt es eben Personen, die nur zwei Wege machen oder auch nur einen. Das wäre vielleicht der Rundweg, der Spazierweg mit dem Hund, wo die Quelle und das Ziel des Weges der gleiche Ort ist. Aber im Mittel sind es eben drei Wege und das sind eben dann häufig eben auch Arbeitswege kombiniert mit Einkaufswegen zum Beispiel. Oder auch Personen, die mehr Wege machen, die zum Beispiel gesondert zur Arbeit gehen und dann später nochmal einkaufen fahren, die machen dann vier Wege. Und wir haben natürlich auch Personen, die nach dieser Statistik sehr, sehr viele Wege machen. Man denke nur an eine Person, die berufstätig ist in der mobilen Pflege und im Laufe des Tages dutzendweise eben alte Personen besucht und dort eben nach dem Rechten schaut und dort Versorgungsleistungen.
Ist jeder Wegeabschnitt ein Weg mit dem Auto?
Jeder Weg ist ein, jede Fahrt zur nächsten Person ist ein Weg dann nach der Definition der Verkehrswissenschaft.
Also als ich gestern dann nach der Arbeit noch in meinen Rewe bin und vom Rewe nach Hause waren das zwei Wege mit dem Fahrrad. Aber wenn jemand mit dem Auto zur Arbeit gefahren wäre und nach der Arbeit mit dem Auto noch zum Einkaufen und mit dem eingekauften Zeug mit dem Auto dann nach Hause, dann hat er drei Wege mit dem Auto zurückgelegt.
Jede Unterbrechung des Weges für irgendeine Aktivität und sei es nur ein Brötchen oder ein Kaffee einkaufen, trennt den Weg in zwei und dadurch erhöht sich dann die Zahl der Wege entsprechend. Wobei, da kann man auch wieder die Grenzen der Erfassung der Wege sich eben anschauen. Wenn eine Person durch die Landauer Innenstadt schlendert und eben in 6-7 Geschäfte geht, wird sie uns hinterher nicht 6-7 Wege berichten. Sie wird das Wegeprotokoll etwas vereinfachen und sagen, ich bin in die Innenstadt gegangen, ich habe vielleicht dort einen Weg gemacht und bin dann wieder zurückgegangen. Da sieht man auch die Unsicherheiten, die dort allein aus den Berichten der Wege dann resultieren können.
Bei dem Blick auf alle Wege beziehungsweise auf die Verkehrsmittelwahl nach Weg kamen wir ja von den 61%, von denen ich berichtet habe, 2018 waren wir da. Wir hatten nur 2% ÖPNV, muss man sagen. Sehr wenig, glaube ich, auch für eine Stadt unserer Größe damals. Ich glaube, in Neustadt hatten sie damals schon irgendwie deutlich über 5. Eine vergleichbar große Stadt bei uns in der Region, während Radverkehr und Fußverkehr ungefähr gleich stark waren. Jetzt haben wir eine Situation, bei der der Radverkehr, was dieses Wegeaufkommen ungefähr gleich geblieben ist, aber ÖPNV und Fußverkehr deutlich besser geworden sind. Ist das eine Besonderheit in Landau? Kannst du das sagen? Oder also hat da Corona was verändert, dass die Leute mehr zu Fuß gehen? Oder?
Also, dass der ÖV zugenommen hat, ist erstmal insofern nachvollziehbar, weil also 2-3% ÖV-Anteil sind außerordentlich unterdurchschnittlich, was natürlich auch mit der Landauer Stadtstruktur zusammenhängt. Sie ist sehr kompakt, die Wege sind kurz, es gibt viele Alternativen und der ÖV ist eben dann nicht immer die schnellste Alternative. Aber ich sag mal, ein ÖV-Anteil zwischen 5-10% ist für eine Stadtgröße wie Landau also dann völlig normal und durchschnittlich.
Also nähern wir uns gerade mit dem neuen Bussystem, mit dem Deutschlandticket mal einem normalen unserer Stadtgröße.
Und jetzt hat Landau natürlich auch die Situation, es ist ein Busverkehr, es gibt keine Straßenbahn, es gibt immerhin mehrere Bahnhaltepunkte, wobei nicht alle, sagen wir mal, so bedient wird, wie man sich das als Kunde dann wünscht. Und insofern ist das ganz normal, dass der Radverkehrsanteil nicht oder nicht stark gestiegen ist. Das beobachten wir auch im Bundestrend. Also der nimmt da etwas zu, aber viel weniger, wie wir das eigentlich erwarten, weil viele Menschen eine ganz andere Einstellung heute zum Fahrrad haben. Mhm. Und ich würde erwarten, dass eben dieser Anstieg des Radverkehrs auch in Zukunft moderat weitergeht. Die Veränderung der Wahrnehmung der Fußwege, da beobachten wir in vielen Städten, aber auch nicht überall. Und das variiert dann zwischen 20% und 30% Fußverkehrsanteil. Das hängt natürlich auch sehr stark mit der Stadtstruktur zusammen. Fußwege machen dann Sinn, wenn ich zum Beispiel eine nahörtliche Versorgung habe, wenn ich kurze Wege zur Schule, zum Ausbildungsplatz habe und eben in der Freizeit dann auch meine Ziele in der räumlichen Nähe habe. Und insofern ist das eben ganz entscheidend, wenn diese natürlichste Form der Mobilität gestärkt werden will, dass die Stadt auch darauf achtet, dass eben in allen Quartieren eine fußläufig erreichbare Nahversorgung hat. Und da kann man auch reagieren damit. Und Personen reagieren dann auch auf solche Einkaufsgelegenheiten zum Beispiel mit einem Anstieg der Fußwegeanteile.
Zwei aus meiner Sicht spannende Gedanken damit verbindend. So selbstkritisch habe ich mich gefragt, haben einige der Maßnahmen, die wir geplant hatten, insbesondere mit dem Radverkehr im Kopf, letzten Endes dem Fußverkehr mehr geholfen als dem Radverkehr? Also so ein verkehrsberuhigtes Quartier ohne Durchgangsverkehr an Autos, geht man da vielleicht lieber zu Fuß jetzt? Und damit verbunden, das können wir heute nicht mehr vertiefen, aber beim ADFC-Fahrrad-Klimatest haben wir ja innerhalb dieser Jahre, in denen ich das Thema bearbeiten durfte, eine ganze Note gut gemacht. Also vielleicht fahren noch ungefähr genauso viele Leute Fahrrad, aber die machen es lieber und sicherer. Das sollte irgendwann mal in meiner Welt auch zu einer Veränderung führen, aber an den Daten zumindest der Model-Split-Untersuchung konnte man das noch nicht ablesen. Verkehrspolitik ist aber auch hochkomplex, oder? Also den einen Grund für irgendeine Veränderung ist für euch auch schwer auszumachen.
Den gibt es auch nicht. Es ist ja immer ein Zusammenspiel von allem, was auf uns im Alltag einströmt. Das ist das Verkehrsangebot vor Ort. Das ist aber natürlich auch die gesellschaftlichen Erwartungen. Also die Frage, wie nimmt die Gesellschaft das wahr, wenn ich zum Briefkasten 500 Meter mit dem Auto fahre? Mhm. Und auch dort hat sich eben die gesellschaftliche Stimmung gewandelt. Und was man auch nicht unterschätzen darf und was ganz wichtig ist, vor allem in der Lokalpolitik, ist Kommunikation. Mhm. Wenn in Landau viel über Verkehr und Mobilität und die Auswirkungen von Verkehr und Mobilität auf die Stadt geredet wird, dann führt es auch dazu, dass Menschen ihr eigenes Verhalten überdenken, kritisch reflektieren und sich die Frage stellen, ist eigentlich so, wie mein Verhalten heute ist, ist es eigentlich für alle, für mich und auch für die Stadt, ist das eigentlich der beste Weg und welche Möglichkeiten habe ich? Und nicht jeder kann reagieren, aber allein, dass man mal sich selber kritisch hinterfragt, ist ein erster wichtiger Schritt. Und das passiert, wenn sich Verkehrspolitik verändert, wenn Diskussionen im Stadtrat stattfinden, in der Öffentlichkeit, in der Stadtgesellschaft, die eben sich die Frage stellen, sind wir auf dem richtigen Weg und tun wir das Richtige und passiert in unserer Stadt genug? Und ich sage mal, die letzten Jahre mit auf der einen Seite der Klimawandel-Diskussion hat natürlich sehr viele Denkprozesse angeregt und auch sehr viele auch Maßnahmen nach sich gezogen. Und wir hatten eine Phase mit der Corona-Pandemie, wo ganz viele Routinen hinterfragt wurden und sich auch geändert haben. Allein der Homeoffice-Anteil verändert natürlich sehr viel im Alltag. Und das kann sich auch wieder niederschlagen. Also ich fahre morgens nicht mit dem Auto zum Arbeitsplatz. Ich arbeite zu Hause und mache aber dann den Fußweg, weil ich in der Mittagspause schnell um die Ecke rum was zu essen einkaufe oder Besorgung des täglichen Bedarfs macht. Das ist sehr vielschichtig und sehr komplex. Das verstehen wir im Detail nicht alles. Wir können aber anhand der Messwerte und der Erhebungen können wir vieles davon nachzeichnen. Und wie komplex es ist, kann ich an einem Beispiel zeigen. Die Idee, dass durch das viele Homeoffice sich zum Beispiel die Verkehrsleistung reduziert, das müssen wir sagen, wird sich nicht bewahrheiten. Weil plötzlich ist man in der Lage, in Landau zu wohnen und vielleicht in Frankfurt einen Arbeitsplatz zu haben. Weil wenn ich nur einmal die Woche dahin fahren muss, dann geht es. Und man kann sogar nach Köln einmal die Woche pendeln. Dinge, die vorher gar nicht denkbar waren, wenn man täglich zum Arbeitsplatz fährt. Also,
wenn man dann die Kilometer zusammenrechnet, hat man nichts besser gemacht, als fünfmal die Woche nach Karlsruhe zu fahren.
Am Ende der Woche hat man dieselben Kilometer. Und wir können jetzt nur hoffen, dass jemand sagt, ich fahre einmal die Woche nach Köln, dass der sagt, oh, das mache ich vielleicht über Mannheim mit dem ICE. Dann haben wir was erreicht, anstelle wenn er fünfmal die Woche mit dem Auto nach Karlsruhe gependelt ist davor.
Bei den Verkehrsmitteln haben wir es ja geschafft, also Art der Verkehrsmittel, Model-Split-Veränderung von 7 Prozentpunkten hinzukriegen. Bei der Verkehrsleistung kommen wir auch auf ein ähnliches Ergebnis. Und da ist der Anteil des MIVs, also motorisierter Individualverkehr, Autos, LKWs, Motorräder, um 8 Prozentpunkte zurückgegangen. Also auch da ist es das Entscheidende, aber du bleibst dabei. Also ein 10-Kilometer-Weg ist viel bedeutsamer, wenn es um Klimaschutz geht, als wenn ich irgendwie 1 Kilometer mit dem Auto zurücklege oder mit dem Rad oder zu Fuß.
Ja und nein. Der Idealfall ist, ich ersetze einen 10-Kilometer-Autoweg durch einen 1-Kilometer-Fuß- oder Radweg. Mhm. Dann habe ich die größtmöglichen Hebel jetzt für die Stadt und die Region. Mhm. Ich entlaste die Stadt vom Verkehr. Ich kann selber möglicherweise Zeit sparen. Also es hat ganz viele Effekte. Und den größten Hebel haben wir natürlich, wenn wir ehrlich sind, wenn wir uns die Frage stellen, müssen wir in den Sommerferien in die Karibik fliegen oder an den Indischen Ozean? Mhm. Weil dort legen wir dann nicht nur 10.000 Kilometer einfache Strecke zurück, sondern wir haben ja noch diesen CO2-Hebel, dass der Kilometerflug eben etwa das 1,25-fache eines Pkw-Kilometers an Emissionen verursacht. Und wer im Alltag mal ebenso mit seinem Auto 10.000 Kilometer gefahren ist, weiß, was man da so an einem Tag im Flugzeug hinkriegt. Das ist eine Menge Holz. Ja. Und das ist global besonders klimarelevant.
Jetzt ist es so, Kommunalpolitik kann ja nicht irgendwie die Besteuerung von Flugbenzin oder so irgendwas regeln. Meine Perspektive war immer das Kleinräumige, also dieser Radius von 5 Kilometer um die Innenstadt herum, das können wir organisieren, da können wir auch helfen, dass Leute sehen, Fußverkehr, Radverkehr, ÖPNV sind gute Alternativen. Sie tun auch was Gutes für einen selber. Und trotzdem wird es im ländlichen Raum auch noch in Jahrzehnten Menschen geben, die auf ein Auto angewiesen sind, weil wir gar nicht die richtigen Angebote für die, wenn sie in Völkersweiler und Waldhambach und so wohnen oder Ramberg. Das sind halt Orte bei uns, da kommt jetzt nicht so oft ein Bus vorbei. Aber das kann man ja auch zusammen denken. Also wenn die Städter es anders organisiert kriegen und sie sind eigentlich am ehesten in der Lage, es anders zu organisieren, weil wir dort andere Voraussetzungen haben, dann kann eine Landbevölkerung, die einfach wenig andere Optionen hat oder wo der Invest deutlich höher wäre pro Mensch oder pro Kilometer, wird noch weitere Jahre auf ein Auto angewiesen sein. Dass das oft als ein Gegeneinander verstanden wird, obwohl es eigentlich gut ineinander passt und eher komplementär zueinander gesehen werden kann, ist so ein Mangel der Debatte, wie ich ihn erlebe.
Also wenn du formulierst, die werden noch in einigen Jahren aufs Auto angewiesen sein. Ich glaube nicht, dass wir uns vorstellen müssen oder wollen, dass wir künftig ganz ohne Autos zurechtkommen. Also dem möchte ich vehement widersprechen. Und ich sag mal, im ländlichen Raum werden wir vielfach als Lösung haben, dass wir elektrische Fahrzeuge benutzen, die vielleicht eine Reichweite haben, die im regionalen Kontext angemessen ist und die dann mit grünem Strom betrieben werden. Und wir können dort wesentliche Teile unseres CO2-Problems auf die Art und Weise lösen. Wir haben aber auch in den ländlichen Räumen die soziale Frage. Wir haben eine alternde Bevölkerung, die zum Teil gar nicht in der Lage ist, sicher Auto zu fahren. Und wir müssen denen auch Lösungen anbieten, dass die an ihrem gewohnten Wohnstandort eben ihren Alltag organisieren können. Und dafür brauchen wir auch ein gewisses Angebot an ÖPNV in den ländlichen Regionen. Und das gesamthafte Denken müssen wir eben, wo ist der Hebel, dass wir mit Geld, mit dem öffentlichen Geld eben viel CO2 einsparen, viele Verlagerungen hinbekommen. Das kriegen wir in den Städten am ehesten hin, in den Metropolen. Dort, wo eben viele Menschen auf engem Raum wohnen und wir eben dann viele Menschen ein gutes Angebot schaffen können und das dann auch eine gute Auslastung hat. Der leere Überlandbus, der hilft uns nicht, wobei auch da hat das Land Rheinland-Pfalz ja erstaunliche Erfolge erreicht, eben mit den Regiobuslinien, die sehr gut angenommen werden und dann auch
Landau-Speyer ist so ein Beispiel.
Genau, und dann eben auch im regionalen Kontext plötzlich Personen eben sagen, hey, das kann ich im Alltag benutzen, obwohl ich ein Auto besitze, ich kann das auch in der Garage mal stehen lassen und bin dann trotzdem auf gewissen Relationen mobil und auf anderen eben weniger. Und wenn man die von dir genannten Orte jetzt untereinander eben dann hin und her fahren möchte, ist sicherlich das Auto die beste Option. Möglicherweise ist da aber eben auch das Fahrrad dann eine Option, die zum Beispiel in der Lage ist, auf dem Weg zur Schule oder eben auch auf dem Weg zum Arbeitsplatz im Nachbarn Nachbarort dann attraktiv zu sein.
Wo wir tatsächlich in den Details auch positive Entwicklungen haben, auch wenn der Gesamtanteil nicht hochging, zum Beispiel irgendwie der Weg zur Schule wird dann doch zu 10% mehr, Prozentpunkten mehr mit dem Rad zurückgelegt. Aber wir müssen zu einem Schluss kommen, kriegen wir signalisiert. Ein Thema habe ich noch und dann lassen wir es gut sein für heute. Wir werden uns wiedersehen. Und zwar, es gibt diese Debatte im öffentlichen Raum, man dürfe die Leute nicht dazu drängen, irgendetwas zu tun oder nicht zu tun. Keinerlei Druck, keinerlei Erziehung wird in Anführungszeichen, also ich setze jetzt ein Anführungszeichen, andere würden die Anführungszeichen weglassen. In der Verkehrswissenschaft gibt es eher die These von Push und Pull und dass beides zusammengehört, um tatsächlich ein funktionierendes und effizientes Verkehrssystem zu organisieren. Wie ist da deine Position zu und kannst du es uns nochmal erläutern aus deiner Sicht?
Ja, Push und Pull, das kann ich sehr gut erläutern. Die Pull-Maßnahmen sind die, die politisch attraktiv sind. Das heißt, ich verbessere zum Beispiel den Radverkehr, den ÖV und den Fußverkehr und ziehe damit Menschen an, daher kommt das Wort Pull. Also ein Bändchen durchzuschneiden an den neuen Radweg, das mag auch die Kommunalpolitik gerne, da tut sie sich leicht und natürlich Bürger mögen das auch, weil sich dadurch Dinge verbessern. Die Push-Maßnahmen sind die Maßnahmen, die dazu ergänzend helfen sollen, dass Menschen dann auch ihre Entscheidungen mal hinterfragen und vielleicht auch ihre Verkehrsmittelwahl eben neu justieren. Und die Push-Maßnahmen, die sind eher schwieriger Natur. Das ist zum Beispiel Erhöhung der Parkgebühren, Einführung einer City-Maut, Reduzierung von Parkständen im öffentlichen Straßenraum, Beschränkungen von Zufahrten zum Beispiel oder die Ordnung des Verkehrs mit Einbahnstraßen, modalen Filtern, hast du vorhin genannt. All diese Dinge, die letztendlich dann dazu beitragen, dass das, was wir gesellschaftlich wollen, nämlich den Radverkehr, den Fußverkehr und den ÖV stärken, dass das eben noch ein zusätzlicher Hebel ist und eben den PKW in der Stadt ein angemessenes Angebot zuzugestehen, aber eben nicht das alleinige, hervorragende Angebot zu Lasten aller anderen. Und diese Veränderung, die ist schwierig und die ist auch führt zu kommunalpolitisch zu vielen Diskussionen, weil wir uns da alle ein bisschen neu justieren wollen. Wir schaffen es nicht, in unseren Straßen ein sicheres und bequemes Angebot für alle einschließlich PKW sicherzustellen, weil die Straßen einfach nicht breiter werden und wir brauchen Flächen für den Fußverkehr, für Radfahrende. Und deswegen ist dieses gemeinsame Push und Pull, also ich fördere den Umweltverbund und ich reduziere die Qualität des MIVs, des Autoverkehrs in einem Maße, dass es in unsere Städte passt, ist immer gemeinsam zu denken. Und die Städte, die das schaffen und machen, die machen das durchaus sehr erfolgreich und da verändert sich dann auch das Mobilitätsverhalten der Bürger. Und nicht alle finden das dann auch schlimm und schrecklich, weil natürlich man auch Lebensqualität, Ruhe und ein attraktives Wohnumfeld gewinnt. Und das erlebt man immer wieder, dass nach umgestalteten Straßen dann die Bürgerinnen und Bürger dann sagen, guckt mir her, in so einer schönen Straße darf ich wohnen. Und ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, wie dass man das wieder hat, wie das vorher war mit diesen Blechkolonnen, die da rechts und links parken. Obwohl viele vorher gesagt haben, ich war skeptisch, ob diese Umgestaltung sinnig ist und ob mein Leben danach noch funktioniert. Häufig wird da sehr heiß gekocht während dieser Entscheidungen und hinterher stellt man fest, es sind alles relativ machbare und gangbare Wege. Es justiert sich neu und das nachher ist in der Regel besser wie das vorher.
Passt gut zur heutigen Berichterstattung in der Zeitung Königsstraße. Da ist der Einzelhändler, der am härtesten die letzten 10 Jahre gegen einen Umbau gekämpft hat und alles immer torpediert und alles blöd und alle Verantwortlichen kriegen es irgendwie nicht auf die Reihe und sehen uns nicht und reden nicht mit uns. Der hat dann heute verkündet, ja, er freut sich auf den Umbau. Er hat es dann noch so ein bisschen garniert mit ein paar Schlägen nach links und rechts an alle diejenigen, die verantwortlich sind dafür, dass der Umbau jetzt endlich kommt. Aber ich glaube auch, wenn man dann mal diese veränderten Straßenräume sieht, dann merkt man auch, das ist eine schönere, eine bessere, eine effizientere, eine gelungenere Stadt. Und das kommt bei der Debatte Verkehrswende vielleicht manchmal zu kurz. Es geht nicht darum, dass irgendwie Leute dies oder jenes machen sollen unbedingt. Es geht darum, dass es funktioniert und möglichst für alle so gut wie irgendwie möglich. Meine Damen und Herren, das war Professor Wilko Manz. Herzlichen Dank für deine Zeit heute. Und ich sage auf bald.